In Vorlesung 15 springen wir direkt auf die Seite 281. Soll heißen, es geht im Wesentlichen um die Definition der Kreiszahl Pi. Auf Seite 281 finden Sie ein Lemma. Da sind Eigenschaften von Sinus und Cosinus beschrieben. Zum Beispiel Cosinus von 0 gleich 1, Cosinus von x positiv für x Betrag kleiner gleich 1, Cosinus von 2 kleiner 0. Sinus t positiv für t-Element halboffenes Intervall 0, 2, sowie die Aussage in der Nummer 2, dass die Kosinusfunktion auf dem Intervall von 0 bis 2, kompaktem Intervall, streng monoton fällt. Wie beweist man dieses Lemma, diese Hilfsaussage? Der erste Teil, da guckt man einfach in die Reihendarstellung von Sinus und Kosinus. Für die Nummer 2, da geht man zurück in die Formel mit der Nummer Stern auf der Seite 280 Mitte. In der Formel Stern steht die Differenz cis y minus cis x aufgelöst als Produkt auf der rechten Seite von cis x plus y und Sinus y minus x. Und wenn man in dieser Formel, der Formel Stern von Seite 280, den Realteil bildet, dann ergibt sich die Formel Nummer 2 Stern in der zweiten Zeile von Seite 282. Das heißt, die Differenz Cosinus y minus Cosinus x ist minus 2 mal Sinus an der Stelle x plus y halbe mal Sinus y minus x halbe. Ja, jetzt wählen wir x und y wie angegeben. X größer gleich 0, y größer als x und y wiederum kleiner gleich 2. Dann weiß man, x plus y halbe, y minus x halbe liegen in dem Intervall 0, 2, 0 ausgeschlossen, 2 möglicherweise eingeschlossen. Und nach dem ersten Teil kann man sagen, die Sinusfunktion an diesen beiden Stellen ist positiv. Mit 2 Stern ergibt diese Information, rechts steht in 2 Sternen Produkt der beiden Sinusfunktionen, und der Faktor minus 2, dann daraus folgt sofort 2 Stern ergibt Cosinus y größer Cosinus x. Mit anderen Worten, der Beweis der Hilfsaussage ist beendet. Wir haben gezeigt, dass die Cosinusfunktion auf dem Intervall 0, 2 streng monoton fällt. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Funktion Cosinus, wie auf der Seite 282 unten aufgeschrieben. Die Funktion Cosinus ist eingeschränkt auf das Intervall von 0 bis 2. Eine bijektive Abbildung in das Intervall mit den Grenzen Cosinus von 2 als untere Grenze und 1 als obere Grenze. Dann beachtet man, die 0 liegt in dem offenen Intervall Cosinus 2,1. Die Cosinusfunktion ist Lipschitz. Zitat, rot als letzte Zeile auf Seite 282 unten. Zwischenwertsatz sagt, es gibt genau eine Zahl, wegen der Bijektivität, eine Zahl x Stern im Bereich 0,2 mit Cosinus von x Stern gleich 0. Das heißt, im Intervall 0, 2, beide Grenzen ausgeschlossen, findet man eine Zahl, sodass die Kosinusfunktion an dieser Stelle verschwindet und diese Zahl ist im Intervall 0, 2 eindeutig. Was bedeutet das? Cosinus x Stern gleich 0. Cosinus x Stern gleich 0 heißt, wenn man x Stern als Winkel interpretiert, dann hat unsere Drehbewegung den Punkt imaginäre Einheit erreicht, weil eben gerade der Kosinusanteil verschwindet. Wenn Sie sich an die einleitenden Bemerkungen erinnern, Drehbewegung und was ist Pi? Pi ist sozusagen ein Stück dieser Drehung gemessen an der Länge des Kreisbogens. Definieren wir jetzt, Definition 8,6, die Kreiszahl Pi als 2 mal diese Zahl x Stern. Weil x Stern entspricht anschaulich dem Wert Pi halbe und Pi ist dann eben 2 mal x Stern. In Klammern unter der Definition 8.6 sehen Sie nochmal die Gedanken der Vorüberlegung. Das x-Stern bei dieser imaginären Drehbewegung entspricht der Drehung um 90 Grad. 90 Grad ist sowas wie Pi halbe. Die Cis-Funktion an der Stelle Pi halbe ist imaginäre Einheit. Cosinus Pi halbe, so haben wir ja gerade die Definition gemacht, ist 0 und Sinus Pi halbe ist 1. Wir haben also jetzt die Kreiszahl Pi definiert, natürlich jetzt nicht über den unklaren Begriff des Winkels oder sonst irgendwie was oder den Begriff der Drehung, sondern wir haben einfach Definitionen getroffen, Definition der Funktion Cis von Sinus und Cosinus, die anschaulich das wiedergeben, was man sozusagen rein interpretieren möchte. Auf der Seite 283 unten sind die Ergebnisse der Rechnung nochmal zusammengefasst. Die Funktion Cis jetzt eingeschränkt auf das kompakte Intervall von 0 bis Pi halbe. Denken Sie an die Definition von Pi und die Bedeutung von x Stern. Die Funktion Cis bildet dieses Intervall ab auf das Stück der Einheitskreislinie S1, wo der Realteil größer gleich 0 ist und auch der Imaginärteil größer gleich 0. Also sozusagen auf das erste Viertel der Kreislinie. Der sogenannte obere Viertelkreis. Und diese Abbildung geschieht in bijektiver Weise. Das haben wir uns ja vorher genau überlegt, dass man ja die Kreiszahl Pi bzw. die Hälfte Pi halbe in genau einer Weise durch das x-Stern realisieren kann. Wenn man das Argument verschiebt, was soll das bedeuten? Gucken Sie auf die Seite 284 oben. Man berechnet Cis an der Stelle x plus Pi halbe, verschiebt also um Pi halbe, benutzt die Funktionalgleichung für Cis und sieht, das Ergebnis ist i mal Cis von x. Mit dem, was man vorher hatte, folgt jetzt, wenn man vom Intervall 0 Pi halbe weitergeht auf das Intervall Pi halbe Pi, also Verschiebung um Pi halbe, dann bildet die Funktion Cis dieses verschobene Intervall bijektiv ab auf die Kreislinie, den Teil der Kreislinie, wo der Realteil kleiner gleich 0 ist und der Imaginärteil größer gleich 0. Das heißt, man ist jetzt in dem Quadranten, der in dem kleinen Bildchen auf Seite 284 Meter angedeutet wird. Entsprechend kann man das auf den Intervallen Pi bis 3 halbe Pi und 3 halbe Pi bis 2 Pi diskutieren und sieht, dass in Ergänzung dann jeweils die beiden fehlenden Viertel noch durch die Abbildung Cis erzeugt werden. Des Weiteren, was passiert, wenn man im Argument von Cis eine Verschiebung vornimmt um 2 Pi? Wir benutzen wieder die Funktionalgleichung, also Cis an der Stelle x plus 2 Pi ist Cis von x mal Cis von 2 Pi. Und ja, ausrechnen Cis x mal Cis Pi halbe hoch 4 mit der entsprechenden Funktionalgleichung. Cis Pi halbe ist i, also i hoch 4, sprich das Ergebnis Cis an der Stelle x plus 2 Pi ist gerade wieder Cis x. Das bedeutet, letzte Zeile von Seite 284, dass die Abbildung Cis und jetzt genauer hinsehen, eingeschränkt auf das halboffene Intervall von 0 bis 2 Pi, dieses halboffene Intervall bijektiv abbildet auf die Einheitskreislinie. Gut, was kann man zusammenfassend feststellen? Man hat die ganze Liste von Eigenschaften nochmal aufgeschrieben auf der Seite 285 im Satz 8.9. Eigenschaften von Sinus und Cosinus oder von Cis, beziehungsweise die Eigenschaften von Sinus und Cosinus, die sich unmittelbar aus der Definition als Real- und Imaginärteil von Cis ergeben. Ich will das nicht weiter kommentieren. Man hat sozusagen alles schon bewiesen für Cis und geht jetzt über zu Real- und Imaginärteil, sammelt die Informationen und kommt dann zu den Behauptungen, die in Satz 8, 9 aufgeschrieben werden. Zum Beispiel die Nummer 2, das sind die bekannten Additionstheoreme für Sinus und Cosinus. Die ergeben sich einfach dadurch, dass man das Additionstheorem für Cis nimmt und zum realen Imaginärteil übergeht. Auf der nächsten Seite geht es noch weiter. Da sind die Eigenschaften von Sinus und Cosinus als Abbildungen aufgeschrieben. Nämlich bei Sinus und Cosinus ist es egal, ob man die Funktion auf ganz R definiert oder auf das Intervall 0, 2 Pi einschränkt. Man bekommt in jedem Fall das Bild minus 1, 1, das kompakte Intervall. Das liegt einfach an der Periodizität von Cis, die wir gerade vorher hatten. Da stand ja Cis an der Stelle x plus 2 Pi, ist wieder Cis von x. Bedeutet, Sinus und Cosinus sind 2 Pi periodisch und damit bekommt man genau die Aussage Nummer 6. Die Nummer 7, die Einschränkungen von Sinus und Cosinus auf die jeweiligen Intervalle sind streng monoton. Das heißt, es reicht, wenn man zum Beispiel die Kosinusfunktion auf dem Intervall 0, 2 Pi anschaut. Da fällt sie streng monoton. Da ist das Bild auch schon minus 1, 1. Entsprechend bei der Sinusfunktion, da reicht die Einschränkung auf minus Pi halbe, Pi halbe, um das Bild minus 1 bis 1 zu bekommen. Sie sollten sich die üblichen Bildchen mal zeichnen, wie verlaufen Sinus und Cosinus und sich einprägen, wie Sinus und Cosinus sich verhalten auf den jeweiligen Teilintervallen. Als nächstes Funktionen, die mit Sinus und Cosinus gebildet werden. Auf dem zweiten Teil von Seite 286 finden Sie die Definition 8,7, Definition von Tangens und Kotangens. Tangens x ist per Definition der Quotient Sinus x durch Cosinus x. Da muss man die rot markierten x ausschließen. Das heißt, man darf nicht durch 0 dividieren. Man muss gucken, dass man die Nullstellen von Cosinus auslässt und die Nullstellen vom Cosinus. Das sind genau die Zahlen vom Typ k plus 1/2 mal Pi. K irgendeine ganze Zahl. Kotangens entsprechend 1 durch Tangens oder Cosinus durch Sinus. Hier muss man die Nullstellen vom Sinus weglassen, also annehmen, dass x ungleich ist, k mal Pi, wobei k eben die ganzen Zahlen durchläuft. Auf der nächsten Seite oben, Seite 287, sind die Funktionsverläufe von Tangens und Kotangens mal eingezeichnet. Zur Erinnerung, das haben wir gerade festgestellt, die beiden Funktionen Tangens und Kotangens sind nicht auf der ganzen reellen Achse definiert. Man muss die Nullstellen von Cosinus respektive Sinus auslassen und schaut sich in der Regel die sogenannten Hauptzweige an. Das heißt, man nimmt beim Tangens das Intervall von minus Pi halbe, Pi halbe bis Pi halbe, die Grenzen ausgeschlossen. Da ist ja da hat man Probleme wieder mit den Nullstellen. Und wenn man die Tangensfunktion auf diesem offenen Intervall von minus Pi halbe bis Pi halbe anschaut, dann nennt man das den Hauptzweig der Tangensfunktion. Was macht die Tangensfunktion, wenn man sich minus Pi halbe annähert? Geht es gegen minus unendlich. Bei Plus Annäherung an plus Pi halbe geht es gegen plus unendlich. Die Kotangensfunktion schränkt man ein, beispielsweise auf das offene Intervall von 0 bis Pi. Die Kotangensfunktion, die verschwindet an der Stelle Pi halbe. Der Funktionsverlauf ist ähnlich wie bei der Tangensfunktion. Wenn Sie sich der 0 annähern, geht die Sache gegen plus unendlich. Nähern Sie sich der Zahl Pi an, dann geht die Kotangensfunktion gegen minus unendlich. Dann die Beobachtung, die neuen Funktionen Tangens und Kotangens haben Periode Pi, nicht 2 Pi. Das heißt, periodisch mit Periode Pi, Funktionswert an der Stelle x plus Pi ist Funktionswert an der Stelle x. Warum? Wir wissen, Sinus bzw. Cosinus an der Stelle x plus Pi. Wenn man so verschiebt bei Sinus und Cosinus, dann bekommt man minus die entsprechende Funktion Sinus respektive Cosinus an der Stelle x. Also bei der Division fällt das Minuszeichen raus und wir haben die Periodizität mit Periodenlänge Pi. Dann, wie verhalten sich Tangens und Kotangens auf den Intervallen, die zu den Hauptzweigen gehören? Wenn man Tangens betrachtet auf minus Pi halbe, dem offenen Intervall, und Kotangens betrachtet auf dem offenen Intervall von 0 bis Pi, dann sind beide Funktionen dort bijektiv. Noch als Bemerkung dazu, man kann die Sinusfunktion, das haben wir ja schon vorher gesehen, Seite 288 oben wird das nochmal festgestellt, auf dem abgeschlossenen Intervall von minus Pi halbe bis Pi halbe invertieren und die Kosinusfunktion auf dem abgeschlossenen Intervall von 0 bis Pi. Das war der Satz mit der Nummer 9 in Paragraph 8, Teil 7. Bei Tangens und Kotangens muss man eben ein bisschen aufpassen, dass man nicht durch 0 dividiert bei der Definition und deshalb die Grenzen ausschließen. Dann gibt es noch die Umkehrfunktion. Wenn man die Injektivität, Bijektivität auf gewissen Intervallen weiß, dann kann man die Funktion umkehren. Deswegen haben wir oben auf der Seite 288 nochmal kurz die Injektivität oder Invertierbarkeit von Sinus und Cosinus auf den entsprechenden Intervallen festgehalten. Das bedeutet, die inversen Funktionen, Arcus-Funktionen genannt, Arcus-Sinus, bildbar auf dem Intervall von minus 1 bis 1, Werte im Intervall minus Pi halbe, Pi halbe, Arcus-Cosinus, Umkehrfunktion von Cosinus, definiert auf dem Intervall von minus 1 bis 1, Werte in 0 Pi und schließlich die Umkehrfunktionen von Tangens und Kotangens, genannt Arcus-Tangens, Arcus-Kotangens. Denken Sie an die Bilder von Tangens und Kotangens. Das Bild ist ganz R, deswegen die Inverse, definiert auf ganz R beim Arcus-Tangens das Bild minus Pi halbe Pi und bei Arcus-Kotangens das Bild von R ist das Intervall 0 bis Pi. Im letzten Punkt zu diesen speziellen Funktionen in Römisch 5 geht es noch ganz kurz um die sogenannten Hyperbelfunktionen. Die Hyperbelfunktionen haben gewisse Analogien zu den trigonometrischen Funktionen. Sie kommen das ein oder andere Mal vor, bevorzugt in Übungsaufgaben. Und wir wollen mal kurz die Definitionen noch hinschreiben auf der Seite 289 oben. Gelesen, Sinus hyperbolicus von x, Sinus mit einem h hinten dran, x reell, das ist ein halb e hoch x minus e hoch minus x. Cosinus hyperbolicus einfach definiert zunächst mal als ein halb, Klammer auf e hoch x plus e hoch minus x, x aus R. Was bedeutet Analogie zu den trigonometrischen Funktionen? Da kann man drüber streiten. Man hat sowas ähnliches wie die Formel Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat gleich 1. Auf der Seite 289 in der Mitte steht hyperbolischer Cosinus zum Quadrat plus hyperbolischer Sinus zum Quadrat, minus hyperbolischer Sinus zum Quadrat ist identisch 1. Und ja, entsprechend eine Funktionalgleichung im unteren Drittel der Seite 289, hyperbolischer Sinus ausgewertet an der Stelle x plus y ergibt Sinus hyperbolicus an der Stelle x mal Cosinus hyperbolicus an der Stelle y plus Sinus hyperbolicus y mal Cosinus hyperbolicus x. Das will ich jetzt nicht weiter vorlesen. Entsprechend kann man hyperbolischen Tangens definieren, hyperbolischen Kotangens als Quotient der entsprechenden Hyperbelfunktionen. Wobei hier man nicht so aufpassen muss, der hyperbolische Tangens, der lässt sich definieren für alle reellen x und beim hyperbolischen Kotangens muss man die Nullstelle ausschließen vom hyperbolischen Sinus, das heißt x muss ungleich 0 sein. Auf Seite 290 geht es um die Umkehrfunktionen. Das ist eine ganz gute Übung, die man selbst mal mit einem Blatt Papier vornehmen sollte. Wie sehen die Umkehrfunktionen aus? Ich lese nur vor, was auf der Seite 290 in Rot aufgeschrieben worden ist. Die Rechnung, die zu dem Ergebnis führt, die ist wirklich durchschaubar. Das Ergebnis ist die sogenannte Aria-Funktion, Aria Sinus Hyperbolicus, bedeutet per Definition die Umkehrfunktion zum hyperbolischen Sinus. Das ist eine Abbildung von R nach L und die Umkehrfunktion zum hyperbolischen Sinus ist, wenn Sie es ausrechnen, der Logarithmus, Klammer auf, an der Stelle x plus Wurzel aus x Quadrat plus 1. Das ergibt sich als Umkehrfunktion zum hyperbolischen Sinus. Auf Seite 291 sind die Umkehrfunktionen zum hyperbolischen Kosinus, zum hyperbolischen Tangens und hyperbolischen Kotangens auch noch aufgeschrieben. Die Rechnungen, wie gesagt, mehr oder weniger völlig elementar. Damit haben wir das Kapitel über spezielle Funktionen beendet. Wir werden diese speziellen Funktionen natürlich als Vorrat benutzen für Beispiele und für unsere allgemeinen Betrachtungen. Allgemeine Betrachtung heißt, wir kehren jetzt zurück zu den Überlegungen im Kontext von Konvergenz, von Folgen, Begriff der Lipschitz-Stetigkeit. Das heißt, wir konzentrieren uns auf den Begriff der Stetigkeit als abgeschwächter Begriff der vorhin schon benutzten Lipschitz-Stetigkeit und auch als ein Begriff, der sehr viel mit der Konvergenz von Folgen zu tun hat. Was bedeutet eine stetige Funktion? Wir werden jetzt wieder sehr allgemein in Paragraph 9. Zunächst mal in der Definition 9.1 auf Seite 292. Wir haben irgendeine Teilmenge d in den komplexen Zahlen und eine Funktion, die diese Menge d abbildet in die komplexen Zahlen selbst. Der erste Teil der Definition, wir nennen f stetig an einer Stelle a aus d, wenn Folgendes gilt. Ähnlich wie bei der Konvergenz von Folgen, man gibt sich eine Fehlerschranke vor, das Epsilon, beliebig. Zu dieser Fehlerschranke muss ein Delta existieren, sozusagen der Startwert, sodass der Abstand f von x zu f von a kleiner ist als Epsilon, dem Betrage nach, eben für alle x aus d, die nicht so weit weg sind vom Punkt a, genauer für alle x mit x minus a Betrag kleiner als Delta. Vergleichen Sie diese Definition einfach mit dem Begriff Konvergenz von Folgen, da werden Sie viele Ähnlichkeiten erkennen. Nummer 2, Teil 2 der Definition. Wir nennen die Funktion f stetig auf der ganzen Menge, wenn eben f stetig in jedem Punkt a aus d ist. Gucken wir uns ein paar Spezialfälle an. Nicht verboten ist natürlich die Situation, dass d eine Teilmenge ist der ganzen Zahlen. In diesem Fall, da ist jede Funktion von d nach c stetig. Warum? Man guckt sich irgendeinen Punkt a aus d an und setze Delta als ein Halb. Dann finden Sie keinen anderen Punkt x in der Delta-Umgebung von a. Und von daher ist die Bedingung f von x minus f von a betragsmäßig kleiner Epsilon für alle x mit x minus a Betrag kleiner Halb erfüllt. Weil die Differenz ist eben dann 0. Es gibt nur den Punkt a. Also man sollte sich merken, Funktionen f, die auf diskreten Mengen erklärt sind, so wie etwa die ganzen Zahlen, solche Funktionen sind automatisch stetig. Das ist aber natürlich nicht das, was einen interessiert. Diskrete Definitionsbereiche sind für die Analysis eigentlich ziemlich uninteressant. Gut, schlagen wir die Brücke auf Seite 293 oben in Satz 9.1 zu dem vorher aufgetretenen Begriff der Lipschitz-Stetigkeit. Wir nehmen eine Funktion f, definiert auf dieser Menge d, die vorgegeben ist, und diese Funktion f soll Lipschitz sein. Dann ist die Aussage, f ist stetig auf der ganzen Menge d. Warum? Ich habe es in Anführungszeichen notiert. Man wählt bei gegebenem Epsilon das Delta als Epsilon durch L, L die Lipschitz-Konstante. Und das klappt. Das folgt aus der Ungleichung, die in der Mitte von Seite 293 in Klammern steht. Wenn Sie sich angucken, da steht rechts L mal x minus y Betrag. Und jetzt nehmen Sie x minus y kleiner Delta mit dem Delta, was da steht, und dann ergibt sich gerade der Wert Epsilon. Die Umkehrung ist falsch. Sie erinnern sich vielleicht dunkel daran, dass wir über die Wurzelfunktion geredet haben. Die Funktion f definiert auf dem kompakten Intervall 0, 1. Die nimmt ein x und zieht die Wurzel. Und diese Funktion, die Wurzelfunktion, ist nicht Lipschitz auf dem kompakten Intervall 0, 1. Aber sie ist stetig auf dem Intervall 0, 1 an jeder Stelle a. Da darf ich die Grenzen auch zulassen. Gucken wir uns mal den Beweis an, um ein bisschen zu üben. Wir wollen zeigen, dass die Wurzelfunktion stetig ist und fixieren den Punkt a. Im ersten Teil nehmen wir a größer 0. Wir wissen dann, dass die Funktion f Lipschitz ist auf allen Intervallen Alpha, Beta mit den angegebenen Grenzen und können dann Alpha und Beta, so wie auf Seite 293 unten angegeben, wählen, haben die Lipschitz-Bedingungen auf dem Intervall Alpha, Beta und da das der Punkt a da drin liegt, ist dann f stetig a. Mit anderen Worten, was zu zeigen ist, ist eigentlich nur die Stetigkeit, und das war ja genau das Problem früher bei der Lipschitz-Stetigkeit, die Stetigkeit der Wurzelfunktion im Punkt a gleich 0. Geben wir uns ein Epsilon vor. Was müssen wir kontrollieren? Wir müssen kontrollieren die Differenz f von t, t irgendeinen Wert aus 0, 1, minus f 0 und das kleiner bekommen als Epsilon, eben wenn das t relativ nah an 0 liegt, wie nah, das hängt von Epsilon ab. In der zweiten Zeile von Seite 294 steht, was man macht. Betrag von f von t minus f von 0 ist Wurzel t. Die Forderung kleiner Epsilon bedeutet, t muss im Intervall liegen von 0 bis Epsilon Quadrat. Dann ist das okay. Das heißt, bei vorgegebenem Epsilon müssen wir Delta oder können wir Delta als Epsilon Quadrat wählen. Ein paar andere Beispiele, prominente Beispiele zum Begriff der Stetigkeit. Beispiel 1. Potenzreihenfunktionen sind immer stetig auf dem Inneren ihres Konvergenzbereiches. Warum? Wir definieren den Konvergenzradius groß R, wie wir es früher gemacht haben, und wissen dann, dass die Potenzreihenfunktion Lipschitz stetig ist auf Kreisscheiben mit Radius klein r, wobei das kleine r wirklich kleiner sein muss als der Konvergenzradius. Z0 ist die Entwicklungsmitte. Das heißt, wir können, wenn wir irgendeinen Punkt aus dem Konvergenzkreis haben, fixierten Punkt, einen Radius klein r so wählen, dass dieser Punkt eingeschlossen wird, die Lipschitz-Bedingung benutzen und haben dann die Stetigkeit an der gewählten Stelle. Zitat aus dem, was wir vorher gemacht haben, nämlich wir haben hier die Funktionen Exponentialfunktion, Sinus und Cosinus als Potenzreihen entwickelt. Das heißt, aus der Nummer 1, dem Beispiel 1, folgt direkt Exponentialfunktion, Sinus, Cosinus sind stetig auf ihrem jeweiligen Definitionsbereich. Und das ergibt sich natürlich auch ohne den neuen Begriff der Stetigkeit mit dem alten Begriff der Lipschitz-Stetigkeit. Nummer 3. Logarithmus ist stetig auf dem offenen Intervall von 0 bis unendlich. Warum? Wir haben Lipschitz-Stetigkeit auf dem Intervall a eingeschlossen bis unendlich nachgerechnet für positive untere Grenzen a. Wir werden gleich noch Rechenregeln für Stetigkeit formulieren. Das heißt, wenn man algebraische Operationen ausführt, bleibt die Stetigkeit erhalten. Das wird in Satz 9.3 formuliert. Die Folgerung 4 aus dem bisherigen Vorrat an stetigen Funktionen folgt mit den algebraischen Rechenregeln. Tangens, Kotangens, Hyperbelfunktionen sind stetig überall da, wo sie definiert sind. Man muss eben aufpassen bei der Definition von Tangens und Kotangens. Beispielsweise kann man ja nicht jede beliebige Zahl einsetzen. Ein etwas anderes Beispiel, wo es nicht gut geht. Wir nehmen die Funktion f von r nach r in der Nummer 5. Was soll die tun? Ja, das ist die charakteristische Funktion von r ohne q. Das heißt, wir kriegen 0 für rationale Werte und f von x ist 1, wenn x irrational ist. Die erste Behauptung, diese Funktion ist an keiner Stelle stetig. Das prüfen Sie bitte selbst mal nach. Die zweite Bemerkung, man kann das beheben, indem man übergeht zur Funktion g von r nach r. Was tut man? Man multipliziert die Funktion t von t mit t. Und diese Funktion ist stetig in 0. Warum ist das so? Zu 2 in der letzten Zeile von Seite 295 steht g von t minus g von 0, der Betrag, ist t mal f von t. Die Funktion f ist überall kleiner gleich 1, also ist die linke Seite kleiner gleich dem Betrag von t. Und damit ist man durch. Man wählt einfach zu gegebenem Epsilon das Delta als Epsilon. Gucken Sie sich den Punkt Nummer 1 an. Das sollten Sie selber als Übung machen, nämlich zeigen, dass die Funktion f, die charakteristische Funktion der irrationalen Zahlen, nirgendwo stetig ist. Es gibt noch eine andere Definition der Stetigkeit, eine sogenannte topologische Definition der Stetigkeit. Das als Anmerkung auf der Seite 296 oben beginnend. Wir definieren folgende Größen für eine komplexe Zahl a und einen Radius r größer 0. Gucken wir uns die offene Kreisscheibe dra an, um den Punkt a, das sind also alle z, mit der Eigenschaft z minus a Betrag kleiner als r. Da haben wir früher mal kra für geschrieben. Der zweite Punkt, eine Notation. Wir nennen eine Menge u, Teilmenge von c, eine Umgebung des Punktes A. Wenn es eine Kreisscheibe dra gibt, also eine Kreisscheibe um diesen Punkt A mit Radius r, die in der Menge u enthalten ist. Also eine Umgebung eines Punktes ist eine Menge, die zumindest eine kleine, in Anführungszeichen, kleine Kreisscheibe um diesen Punkt ganz enthält. Gut, was hat das mit Stetigkeit zu tun? Wir nehmen an, unsere Funktion f von d nach c ist gegeben, d eine Teilmenge wie üblich von c und a sei irgendein Punkt aus dieser Menge d. Dann gilt folgende äquivalente Charakterisierung von Stetigkeit auf der Seite 296 unten in der Box aufgeschrieben. Die Funktion f ist stetig in a. Genau dann, wenn gilt, zu jeder Umgebung V des Bildpunktes FA existiert eine Umgebung U des Urbildpunktes A mit der Eigenschaft, das Bild unter F von U geschnitten D ist in V enthalten. Wenn man nur reelle Funktionen und reelle Mengen D anschaut, dann wäre die reelle Variante so zu formulieren, dass man die Kreisscheibe ersetzt durch offene Intervalle IRA, wie üblich A minus R, A plus R. Das heißt also, wir können, wenn Sie so wollen, die Definition der Stetigkeit nicht mit Epsilon und Delta formulieren, sondern den Begriff ein bisschen in Anführungszeichen verallgemeinern, dadurch, dass wir Umgebungen von A respektive f von a betrachten, aber tatsächlich ist es keine Verallgemeinerung. Das zeigt die Äquivalenz, der Äquivalenzfall auf der Seite 296 unten. Zur Übung, Selbstversuch, einfach mal probieren, dass diese Sache richtig ist. Von rechts nach links kommt man natürlich trivial, indem man Kreisscheiben als Umgebung wählt. So, dann ein weiteres Kriterium für Stetigkeit, das äußerst praktisch ist, wenn man wirklich Stetigkeit nachrechnen will. Das ist der Satz 9.2 auf der Seite 297, das sogenannte Folgenkriterium für Stetigkeit. Wie bisher auch, die Funktion f von d nach c, d eine Teilmenge von c und a irgendein Punkt. Die Aussage, die Funktion f ist stetig in a, genau dann, wenn Folgendes gilt, man nehme irgendeine Folge xn aus der Menge d, die gegen den Punkt a konvergiert, und dann muss die Bildfolge fxn gegen den Punkt f von a konvergieren. Die Negation wird häufig für Gegenbeispiele benutzt. Die Funktion f ist unstetig in a, wenn Folgendes passiert: Man findet eine Folge von Punkten xn, die zwar gegen a konvergiert, wo die Bildfolge aber nicht gegen f von a konvergiert. Das heißt, im negativen Sinne kann man Satz 9.2, das Folgenkriterium, auch benutzen, um die Unstetigkeit einer Funktion zu beweisen. Wegen seiner Bedeutung des Satzes 9.2 gucken wir uns mal den Beweis an. Was passiert in der Richtung von links nach rechts? Was müssen wir tun? Wir nehmen eine Folge xn, die gegen den Punkt a konvergiert, und müssen die Stetigkeit nachrechnen. Und müssen die Konvergenz nachrechnen. Sorry, wir setzen Stetigkeit voraus. Wir geben den Epsilon vor, benutzen die Stetigkeit, zweite Zeile von Seite 298, und wissen, dazu gibt es ein Delta zu diesem Epsilon, sodass der Abstand f von x, f von a, kleiner ist als Epsilon für alle x aus d, die eben Abstand kleiner Delta haben zum Punkt a. Gut, da die Folge xn gegen a konvergiert, ist der Abstand xn zu Punkt a kleiner als Delta für alle Indizes, die größer oder gleich sind, einem passenden Startindex n von Delta. Konsequenz, das was oben drüber steht, zitieren, wenn ich in der Delta-Umgebung bin mit den xn, dann ist f von xn minus fa, Betrag kleiner Epsilon, für eben auch dieselben n, klein n größer gleich n Delta. Und da Epsilon beliebig war und ich den Startindex finde, bedeutet das, ich habe gezeigt mit der Definition, Limes f xn ist gerade gleich f von a. Gehen wir von rechts nach links. Wir wissen jetzt, für jede Folge konvergiert die Bildfolge. Für jede konvergente Folge konvergiert die Bildfolge. Wir müssen die Stetigkeit zeigen. Angenommen, f ist unstetig in a. Wir negieren die Definition der Stetigkeit, finden also ein Epsilon größer 0. Und zu jedem Delta größer 0 existiert ein x, das einen Index Delta bekommt in der Menge d, sodass zwar x Delta minus a kleiner ist als Delta, aber, das ist ja gerade die Annahme, f von x Delta minus f von a größer gleich Epsilon. Speziell kann man Delta gleich 1 durch n wählen, n die natürlichen Zahlen durchlaufen lassen und bekommt Punkte Y n definiert als die x mit Index 1 durch n, also die x Delta mit Delta gleich 1 durch n. Die konvergieren dann gegen a, so ist es gerade gemacht. Aber nach zwei Zeilen oben drüber wissen wir, fy n minus f von a ist größer gleich Epsilon. Und das ist natürlich ein Widerspruch zu unserer Annahme, die wir gemacht haben. Also haben wir den Satz 9.2 vollständig bewiesen. Zum Schluss noch ein paar Rechenregeln für stetige Funktionen. Und diese Rechenregeln, die kann man wirklich direkt mit dem Folgenkriterium für Grenzwerte beweisen. Satz 9.3, wir haben zwei stetige Funktionen, f und g, zumindest stetig in einem Punkt, a im gemeinsamen Definitionsbereich d. Erste Aussage, ich kann die beiden Funktionen addieren, ich kann sie multiplizieren, das bleibt stetig. Zweite Aussage, wenn g von a nicht 0 ist, dann ist f durch g stetig im Punkt a. Die Verkettung, was passiert hier in der Nummer 3? Wir nehmen an, das Bild von f liegt im Definitionsbereich einer Funktion h und die Funktion h ist stetig im Punkt f von a jetzt. Dann ist die Verkettung h Ring f stetig in A. Folgerungen zum Schluss. Was können wir tun? Beispiele uns angucken. Algebraische Verkettungen und Verkettungen von Funktionen sind aufgelistet in den Beispielen A, B und C. E hoch x geteilt durch 1 plus x Quadrat. E-Funktion ist stetig, 1 plus x Quadrat ist stetig, hat keine Nullstelle, also ist der Quotient stetig auf ganz R. Die Beispiele B und C sind von ähnlichem Kaliber. Das heißt, wir haben jetzt wirklich mit unseren speziellen Funktionen auch einen ganz soliden Vorrat an stetigen Funktionen, mit denen wir uns dann später weiter beschäftigen werden.